Lieben mit der Frage, die Gott uns stellt in dieser Bibelstelle, und zwar: Bist du weise? Ich glaube, Gott stellt uns diese Frage, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Und das ist eine Frage, die kannst du ja mal selber einfach mal für dich überlegen. Heute Morgen: Glaubst du, dass du weise bist? Woran zeigt sich das eigentlich, dass du oder ich weise bist oder dass wir weise sind? Es gibt einen sehr berühmten Vers in Jakobus 1, in Vers 5. Es ist kein Zufall, dass er auch in Jakobus steht. Und da sagt Jakobus: Wenn euch an Weisheit mangelt, dann sollt ihr darum bitten, denn Gott, der ohne Vorbehalte gibt, wird es euch quasi geben. Er wird euch Weisheit geben. Ich habe mich aber schon oft gefragt, wir beten diesen Satz oft. Und wir treffen dann Entscheidungen. Und ich muss ganz ehrlich mit mir sein, ich muss auch ganz ehrlich mit den Meetings sein, in die ich schon war. Es ist nicht immer so, dass ich dann auch weise Entscheidungen treffe. Es kann sein, dass ich vielleicht um Weisheit bete und Gott mir sie auch geben möchte. Vielleicht für die nächsten 2 Stunden brauche ich sie irgendwie gefühlt am meisten. Aber es ist nicht immer so, dass wir immer alle super gute und weise Entscheidungen treffen. Aber die Bibel und auch Jakobus, der hat diesen Vers ganz am Anfang geschrieben. Dann schreibt er nochmal den ganzen Brief, und in Jakobus 3 geht er dann eben auf diese Frage ein: Bist du weise oder hält sich jemand von euch für weise und verständig? Das ist die Frage, die er stellt, mit der er dieses Publikum herausfordert, an den Brief schreibt. Und ich glaube, dass Jakobus uns hier eine Richtlinie gibt, dass Gott uns hier eine Richtlinie gibt, weil wir glauben, dass es von Gott inspiriert ist, was Jakobus hier schreibt, wie wir weise Entscheidungen treffen können. Ich glaube, er gibt uns hier einen Leitfaden, ich glaube, er gibt uns hier eine Richtlinie, an der wir unsere Entscheidungen prüfen können, ob sie wirklich weise getroffen sind oder nicht. Ich glaube, es ist trotzdem nochmal schwierig, in manchen Situationen wirklich dann Entscheidungen treffen, die diesen Richtlinien entsprechen, die wir jetzt heute mal anschauen. Aber ich glaube, wir dürfen einfach das, was wir entscheiden, auch wenn wir davor um Weisheit beten, nochmal das, was Gott uns sowieso schon gegeben hat. Und er hat uns diese Bibel gegeben, da steht so viel drin. Die ist so voller Dinge, die Gott uns sagen wollte für unser Leben, auch für unser Leben als Gemeinde. Dann dürfen wir das nehmen, was da steht, und dürfen unsere Entscheidungen auch nochmal prüfen, ob sie denn diesen Dingen wirklich entsprechen oder eben nicht. Und ich glaube, wenn wir heute durch sind, oder das hoffe ich, dass ihr mit nach Hause nehmen könnt, dass ihr eine Stelle mit nach Hause nehmen könnt, wo ihr sagt: Daran kann ich wirklich prüfen, ob ich gute und weise Entscheidungen treffe oder eben nicht. Zu der Zeit, glaube ich, schreibt Jakobus in eine Gemeindesituation, die auch vielleicht herausgefordert war. Wir wissen nicht genau, an wen Jakobus diesen Brief schreibt, das sagt er uns nicht. Also es ist irgendwie schwierig, das nachzuvollziehen. Es geht an die 12 Stämme, die verstreut sind, wahrscheinlich im Römischen Reich damals. Also vielleicht irgendwie an Gemeinden, ist die Vermutung. Aber wir erfahren aus dem Brief, was er den Leuten schreibt: Okay, er fordert sie so ein bisschen heraus. Gerade wenn ihr da mal Jakobus 4 weiterlest, kann ich euch nur empfehlen, oder auch Jakobus 3 am Anfang, da geht es dann um die Zunge und was wir reden, da komme ich heute auch noch kurz dazu. Da merken wir: Okay, ich glaube, da gab es ein paar Missstände bei den Leuten, denen er das geschrieben hat. Und er fordert sie hier heraus, und das ist fast so ein bisschen wie so eine Kampfansage, fühlt sich das so an, wenn man über diesen Text so länger darüber nachdenkt, indem er hier schreibt: Hält sich jemand von euch für weise und verständig? Ihr glaubt, ihr seid weise und verständig. Und die erste Frage, die wir uns erstmal stellen müssen, ist: Was meint Jakobus eigentlich, wenn er weise schreibt oder wenn er Weisheit meint? Und deswegen ist die erste Frage, die ich mit euch heute Morgen beantworten will, ist: Was ist diese Sophia? Das ist dieses Wort, das er eigentlich verwendet im Griechischen, was einfach Weisheit bedeutet. Ihr kennt es vielleicht von dem Namen Sophia, also es bedeutet einfach Weisheit. Und dieser Begriff Weisheit hat eine ganz, ganz lange Tradition. Jakobus war wahrscheinlich Jude, und schon im Alten Testament hat Weisheit einfach eine ganz, ganz lange Geschichte. Es hat sogar ein ganzes Buch. und zwar das Buch der Sprüche, wo die Weisheit zu uns spricht, wo uns der König Salomo sagen möchte, was denn Weisheit ist. Und wenn wir die Begriffe anschauen oder die hebräischen Begriffe anschauen, wie sie verwendet werden für dieses Wort Sophia oder für Weisheit, dann merken wir, okay, es kann so zweierlei sein. Einmal ist es grundsätzlich, wenn jemand Weisheit hat, dann ist er zum Beispiel sehr geschickt in seinem Handwerk. Er ist zum Beispiel im Meister, im, keine Ahnung, Tischlern. Oder es gab die Weisheit, die Gott auch geschenkt hat, um die Stiftshütte zu bauen im Alten Testament. Also es hat erstmal was damit zu tun, dass ich in was erfahren bin, dass ich geschickt bin, dass ich geübt bin mit irgendwas. Aber ich glaube, diese Weisheit ist eben nicht nur, ich bin schlau und ich weiß das Richtige. So zum Beispiel im Sinne von, wie gehe ich eigentlich richtig mit Finanzen um? Oder was für ein Auto sollte ich eigentlich kaufen? Das ist eine Frage, die habe ich mir gestellt die letzten paar Monate, weil meins kaputt gegangen ist. Oder sollte ich meinen Job wechseln oder bei meinem alten bleiben? Und all diese Fragen, die wir haben, da fragen wir oft, okay, was ist jetzt das Schlauste, was wir machen sollten? Und ich merke das, wenn ich mich mit den Dingen beschäftige, auch zum Beispiel mit dem Autokauf, dann merke ich, es gibt halt nicht irgendwie nur eine gute Entscheidung. Und ich will irgendwie eine weise Entscheidung treffen, aber wenn man heute auf YouTube schaut und einfach mal sich ein paar Leute anhört, wie man mit Finanzen umgeht, was für ein Auto man kaufen sollte, da sagt halt jeder irgendwas anderes. Die einen sagen, investier da, die anderen sagen, investier dort und so weiter und so fort. Ich bin überzeugt davon, dass wenn die Bibel darüber schreibt, dass wir weise sein sollen, dann meint sie eigentlich, dass wir wissen sollen, wie Gott handeln würde. Sie meint, dass wir wissen, was Gott tun würde in diesem Moment und was er uns empfiehlt zu tun. Und das geht schon eben mehr raus über nur Wissen, weil wir müssen wissen, was Gott möchte. Das ist schon eine Sache, natürlich. Also du bist weise, wenn du weißt, was Gott will. Aber es ist auch, es geht auch darum, es zu tun. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen den Jakobusbrief so im Kopf habt, was da alles so steht. Zum Beispiel Jakobus 2, da geht es dann um das Tun und um das Glauben, die Werke des Glaubens. Ich glaube, Jakobus war das sehr wichtig, dass die Leute das auch tun. Und nicht nur, dass sie es wissen. Ich glaube, wenn er eben über Weisheit schreibt, dann hat er ganz viel das Handeln im Kopf. Und ich glaube auch, dass das der Begriff ist, wie er gefüllt ist, dieser Weisheitsbegriff. Nicht nur wissen, sondern auch es zu tun und zu handeln. Göttlich zu handeln. Dazu will Gott uns gewinnen. Schlag mal auf Sprüche 1, lest mal rein. Gott ringt da um die Menschen und sagt, hört mir zu. Mach das. Das ist das Schlauste, was du tun kannst, auf mich zu hören, danach zu handeln. Genau, also wenn wir, und ich habe euch den Vers nochmal mitgebracht, Jakobus 1, Vers 5 lesen, wenn es aber euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum, dann geht es nicht nur darum, dass wir in dem Moment wissen, was wir für eine schlaue Entscheidung treffen können, sondern dass wir sie dann auch umsetzen, dass wir sie tun, dass wir ins Handeln kommen. Und diese Weisheit auch wirklich ausleben. Okay, jetzt habe ich euch so ein bisschen versucht, den Weisheitsbegriff nahezubringen. Da könnt ihr mal noch viel, viel mehr drüber reden, weil da gibt es eben ganz, ganz viel Zeug dazu in der Bibel zur Weisheit. Aber jetzt lasst uns doch mal drüber reden, woran erkenne ich eigentlich diese Weisheit? Woran erkenne ich diese Sophia, von der Jakobus immer da spricht? Und er beantwortet diese Frage gleich im nächsten Vers. Also wenn jemand unter euch weise und verständig sein will, dann, sagt er, soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt. Also es geht wieder darum, dass ich was mache. Und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Und jetzt, das ist die neue Genfer Übersetzung, die ich euch mitgebracht habe, weil die ist immer gut verständlich. Wenn ihr jetzt eine Elberfelder zum Beispiel lesen würdet, dann würde da unten stehen, ich habe es mit einem Sternchen mal dazu geschrieben, Werke in Sanftmut der Weisheit. Die Elberfelder macht es ganz gern, die nimmt dann den griechischen Urtext und schreibt einfach Wort für Wort das dahin. Und was aber interessant ist, es sind Werke in Sanftmut, das verstehen wir vielleicht noch, also es sind sanftmütige Werke, die wir da irgendwie tun sollen und dann der Weisheit. Ich weiß nicht, wer von euch noch Deutschunterricht im Kopf hat, aber es ist ein Genitiv, der hier verwendet wird und es ist besitzanzeigend. Also es ist die Sanftmut der Weisheit, die Sanftmut, der der Weisheit angehört quasi. Also die Weisheit besitzt diese Sanftmut. Das ist zum Beispiel, wenn man sagt, die Werke Gottes, das sind halt die Werke von Gott quasi, genau. Und deswegen gibt uns Jakobus hier eigentlich schon eine gute Definition davon, wie diese Werke aussehen sollen. Und zwar sollen das sanftmütige Werke sein. Und diese Weisheit hat eben oder macht, hat eben diese sanftmütigen Werke, wenn wir sie leben. Okay, Sanftmut. Ich denke an Sanftmut und ich stelle mir nicht so viel drunter vor, muss ich ehrlich sein. Das ist ein abstrakter Begriff. Sanftmut ist für mich ein abstrakter Begriff, weil, okay, ich stelle mir irgendjemanden Sanftes halt vor und der geht irgendwie nett mit Leuten um, oder? Das Gute ist, dass dieser Begriff Sanftmut auch nicht der einzige in der Bibel ist und dass sogar Jesus selbst über diesen Begriff spricht. Und deswegen können wir einfach reinschauen, was sagt denn Jesus über Sanftmut? Wie beschreibt er das? Was hat er vielleicht für praktische Tipps für uns? Und dieser Begriff Sanftmut, dieses griechische Wort, finden wir auch in Matthäus 11, Vers 28 und 30. Und die Verse kennt ihr bestimmt. Und zwar steht da: Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann eben das Entscheidende: Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also Jesus beschreibt sich selbst eben als sanftmütig und benutzt genau dieses selbe Wort und von Herzen demütig. Und er gibt uns auch ein Bild mit, was es bedeutet, sanftmütig zu sein. Und zwar sagt er: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig beladen seid. Also die dich durchs Leben manchmal quälen, und das sind wir alle wahrscheinlich mal an einem bestimmten Punkt, die Lasten mit sich herumtragen, die ruft er zu sich. Und was er sagt ist: Ich gebe euch Ruhe. Ich gebe euch ein Joch, das leicht ist, das sanft ist, und ihr könnt von mir lernen. Ihr werdet Ruhe finden. Und er beschreibt sich eben: Ich bin sanftmütig, denn ich bin sanftmütig. Deswegen werdet ihr das bei mir finden, deswegen werdet ihr Ruhe bei mir finden, deswegen kommt zu mir, ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich finde, wenn ich das vor Augen habe, dann habe ich schon mal so ein besseres Bild vor Augen, was jemand wohl machen würde, wenn er die Werke in Sanftmut der Weisheit macht, diesen komplizierten Begriff. Dann ist es ein Mensch, so wie Jesus, der sieht, was für Lasten auf anderen liegen. Und der möchte, dass sie zu ihm kommen, beziehungsweise der möchte, dass er ihnen die Lasten abnimmt, dass er ihnen Erleichterung verschafft, dass er ihnen Ruhe geben kann. Jesus sagt an einer anderen Stelle: Wenn jemand dich zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, das war eine Tat, da hast du einem römischen Soldaten geholfen, sein Gepäck zu tragen. Das war die Meile. Und dann sagt er: Geh noch eine zweite Meile mit ihm. Ich glaube, es ist genau der gleiche Gedanke, so halt, du hilfst ihm und helf ihm noch mehr, wie eigentlich nötig wäre, wie er von dir verlangt. Und deswegen, wenn wir sanftmütig sind, wenn wir diese Werke tun, ich glaube, dann werden Menschen uns so erleben, dass wir ihnen ihre Lasten helfen zu tragen, dass wir ihnen helfen, Ruhe zu finden. Für ihre Seelen, also für ihr Leben, für ihren Alltag. Wir können nicht alle Probleme lösen, das ist, glaube ich, klar. Wir können nicht immer, wenn jemand Hilfe braucht, immer sofort sein Leben in Ordnung bringen. Aber wir können ihm helfen, Ruhe zu finden. Und das bedeutet, sanftmütig zu sein. Und ich glaube deswegen, dass wenn wir diese Werke tun, wenn wir in Weisheit leben, dann schaffen wir Erleichterung für Menschen. Und das ist ein schönes Bild, finde ich. Dieses Bild von: Jemand kommt zu mir und hat Not und hat vielleicht ein Anliegen und ich darf eine Entscheidung treffen, die ihm Erleichterung gibt, die ihm hilft, Ruhe zu finden. Okay, das ist schon mal, finde ich, eine sehr, sehr gute Leitplanke, die wir mitnehmen können. Und jetzt fordert aber Jakobus noch ein bisschen mehr heraus, weil er zeigt nicht nur, was Weisheit bedeutet, sondern er zeigt auch das, was gegen diese Weisheit spricht, die er eigentlich vermitteln möchte. Und deswegen ist die nächste Frage, die wir uns stellen, ist, aber wie lebe ich denn jetzt diese Weisheit genau aus? Oder wie merke ich denn, dass ich diese Weisheit lebe oder nicht? Und den Vers, auf den ich eingehen will, ich habe ihn jetzt leider nicht auf der Folie, aber ist der Vers 14. Und zwar sagt er da, wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt. Und das sind zwei Begriffe, die sind Jakobus wohl wichtig, bittere Eifersucht und selbstsüchtige Ziele oder Selbstsucht, weil die bringt er noch öfter. Sie bringt er als charakteristische Begriffe für eben die gegenteilige Weisheit. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Dann sagt er, wenn ihr also diese Eifersucht und diese selbstsüchtigen Ziele, diese Selbstsucht bei euch findet, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Wenn du das in deinem Leben findest, dann sagt er, dann prahlt nicht damit, dass ihr weise seid, dass ihr weise Entscheidungen trefft. Weil er sagt, und das ist so eine ganz klare Ansage, er sagt, ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Und wir wissen, dass zum Beispiel Jesus sich als Wahrheit bezeichnet. Also wir stellen uns damit quasi gegen Gott, wenn er hier sagt, wir lügen damit. Man könnte es vielleicht auch übersetzen mit, ihr lügt gegen die Wahrheit. Also ihr stellt euch Gott entgegen, wenn ihr eifersüchtig seid und selbstsüchtig seid und dann auch noch prahlt, dass ihr weise seid, dass ihr weise Entscheidungen trefft. Okay, jetzt haben wir hier wieder zwei Begriffe, die wieder sehr geladen sind. Da setzt er sehr, sehr viel rein. Also er sagt, halt an diesen beiden Begriffen, an Eifersucht und an Selbstsucht, entscheidet sich jetzt quasi, ob ihr gegen Gott lügt, wenn ihr sagt, ihr seid weise oder nicht. Und deswegen müssen wir uns anschauen, was meint denn eigentlich Gott, was meint denn eigentlich Jakobus mit diesen beiden Begriffen Eifersucht und Selbstsucht. Und ich habe sie euch mal mitgebracht. Und der erste Begriff ist eben Eifersucht oder Zelos im Griechischen, den wir uns anschauen wollen. Und ich habe eine Definition gefunden, die finde ich eigentlich schon ganz gut. Oder vielleicht noch voraus. Dieser Begriff Zelos, der kommt euch vielleicht schon, wenn ihr ihn mal ausspricht, bekannt vor, oder Zelos. Und wenn ihr ein bisschen im Englischen fit seid, dann fällt euch vielleicht direkt der Begriff Jealous ein. Und der ist damit verwandt, der kommt daher. So kann man sich den Begriff auch ganz gut merken. Jealous, also ich bin eifersüchtig auf was. Und eigentlich, vielleicht kennt ihr auch irgendwie den Jünger, der Zelot war, oder die Zeloten, hat auch was damit zu tun. Das waren Eiferer. Und erstmal bedeutet der Begriff nicht unbedingt Eifersucht, sondern einfach nur Eifer. Also ich habe Eifer für etwas. Ich richte mich auf was aus und dem eifere ich nach. Ich gebe alles, um dieses Ziel zu erreichen. Das bedeutet erstmal dieser Begriff. Und dann setzt da Jakobus, um ihn negativ zu konnotieren, weil es kann ja auch positiv sein, ich kann ja auch Gott nacheifern. Es wäre ja was Positives. Er gibt dem einen negativen Touch, indem er sagt, es ist bitterer Eifer. Und dann übersetzen wir es eben mit Eifersucht. Es ist die Eifersucht oder der Neid, wird es manchmal auch übersetzt. Der Neid, den wir haben. Und eben eine Definition, die ich gefunden habe, fand ich sehr gut. Und zwar hat jemand geschrieben in einem Kommentar, das sind starke negative Gefühle gegenüber den Leistungen oder Erfolgen anderer. Starke negative Gefühle gegenüber den Leistungen oder Erfolgen anderer. Also ich möchte etwas, was jemand anderes hat. Und wenn ich was will, was der andere hat, wenn ich zum Beispiel sehe, oh Mann, der andere, der hat beruflich so einen richtig Erfolg. Der ist, vielleicht ich bin 30, aber vielleicht geht es dir so, wenn du noch älter bist, vielleicht schon auf die 60 zugehst oder älter, dass du dir denkst, okay, da gibt es diesen einen Schulfreund, den kenne ich noch von früher, Und der hat es richtig geschafft irgendwie. Der hat sein Haus und der hat irgendwie seine Schäfchen im Trockenen und ich muss irgendwie noch schauen, wie ich es bis zur Rente schaffe und darüber hinaus. Vielleicht ist es sowas, wo du dir manchmal denkst, irgendwie will ich das, was er hat. Oder vielleicht kennst du es auch mehr im Gemeindekontext. Jemand macht einen Dienst, vielleicht ein Ranger-Team oder jemand steht irgendwie hier vorne und spielt ein Instrument und denkst dir, ah, eigentlich bin ich neidisch darauf, was er macht und eigentlich gönne ich es ihm nicht so richtig, weil ich möchte es eigentlich selber. Ich kenne das gut, also ich kenne das gut auch gerade als Jugendlicher, dass ich eigentlich genauso Lob oder genauso gut sein will wie jemand anderen. Und dann werde ich neidisch auf ihn. Und was dann passiert ist, ist, dass wenn wir unbedingt das wollen, was er auch hat, wenn wir unbedingt den Lob wollen, wenn wir unbedingt die Anerkennung wollen, wenn wir unbedingt die Sicherheit wollen, was es auch immer bei dir ist, dann wird der andere unweigerlich so ein bisschen zu einem Rivale. Weil er hat das, was du willst. Und du willst es auch haben. Und dann passiert eben das, was bei Neid und Eifersucht oft passiert, es wird negativ gehandelt gegen diese Person. Es gibt ja auch Eifersucht in Beziehungen. Wenn ich eifersüchtig bin auf jemanden, weil er gern was irgendwie mit meiner Freundin oder sowas macht, dann wird es mein Rivale. Dann bin ich dem nicht mehr gut gegenüber gesinnt. Dann gehe ich ihn vielleicht dumm an oder schicke ihn weg. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr, glaube ich, sanftmütig unbedingt. Das ist so was, was wir Menschen, glaube ich, gut kennen und wie wir manchmal ticken. Und eigentlich eifere ich dieser Person nach und ich eifere dieser Sache nach und möchte die unbedingt haben. Und das Interessante ist auch, ja, Gott macht überall Fäden in der Bibel. Er ist ja immer derselbe Gott, der spricht. Es ist nicht umsonst, dass er in den 10 Geboten hat, dass wir nicht eifersüchtig oder neidisch auf die Frau des anderen sein sollen oder auf die Tiere, also dass wir nicht die Sache des anderen haben oder begehren sollen. Und so passiert es, dass wir nicht mehr Gott nacheifern in unserem Leben, glaube ich, sondern dass wir eigentlich eine Person nacheifern. Und das ist eine große Gefahr, glaube ich. Auch für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinschaft, wenn wir nicht mehr Gott im Blick haben, versuchen das zu bekommen, was er hat und wie er lebt, zu leben, sondern auf einmal versuchen, jemanden anderen nachzueifern, weil wir irgendwie sagen, ich will deinen Platz oder ich gönne dir diesen Platz nicht, den du hast und ich möchte das selbst. Und das ist manchmal sehr unterbewusst, aber ich glaube, das passiert relativ oft bei uns, ohne dass wir es vielleicht wissen. Deswegen nennt Jakobus es ja auch. Der zweite Begriff ist Selbstsucht. Da ist man sich nicht so ganz sicher, also der Begriff heißt im Griechischen Erytheia. Und bei diesem Begriff ist man sich nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch Streitsucht bedeuten könnte, also woher er eigentlich kommt. Aber wenn wir ihn einfach mal als Selbstsucht verwenden, diesen Begriff, dann bedeutet er eigentlich im Grunde, ich mache was für mich oder ich handle für mich und nicht für jemanden anderen. Also ich mache etwas, dass ich einen Vorteil für mich daraus ziehen kann und sehe aber nicht den Vorteil für den anderen da drin. Das kann vielleicht so weit gehen und damit ist der Begriff auch verwandt, dass wir Parteien bilden. Dass wir sagen, das könnte auch in der Gemeinde passieren, dass wir sagen, hey, ich denke, das ist so und ich will Recht haben damit und dann schare ich auch noch am besten Leute um mich herum und verteidige meine Position und meine Partei und dann habe ich eine Parteibildung. Dann habe ich Selbstsucht ausgelebt ich muss gar nicht, glaube ich, ausmalen, was es so anrichten kann für eine Gemeinschaft, für einen Freundeskreis, für eine Gemeinde. Übrigens, wenn wir die zweite große Stelle anschauen, die über Weisheit spricht in der Bibel, dann schauen wir in den 1. Korinther, das erste Kapitel. Und da schreibt Paulus auch über Parteienbildung. Und komischerweise schreibt er auch erstmal dann irgendwie 1,5 Kapitel nur über Weisheit. Also irgendwie hat das was damit zu tun. Und diese Selbstsucht, die eben, womit wir gegen die richtige Wahrheit lügen, ist eben, dass ich für mich Recht behalten will, dass ich gerade meinen eigenen Vorteil suche und nicht den Vorteil für jemand anderen. Und deswegen glaube ich, wenn wir den Blick auf Menschen haben, wie wir uns von ihnen abgrenzen, wenn wir den Blick haben, was zu bekommen, was jemand anderes hat, wenn das unser Ziel wird, wenn das unser Lebensziel wird, dann eifern wir eigentlich dieser falschen Weisheit nach. Dann eifern wir eigentlich nicht Gott nach, sondern Menschen. Und deswegen zeigt sich die Weisheit darin, auch worauf wir uns konzentrieren. Ist es eben auf Gott oder ist es auf Menschen? Und das ist ganz viel in unseren Gedanken. Ich kenne das gut. Ich habe so wunde Punkte in mir, wenn jemand Lob für was bekommt zum Beispiel oder wenn mir was nicht passt, dann wird so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt und dann denke ich nur noch darüber nach. Und was passiert ist, dass nur noch dieser eine Mensch in meinem Kopf ist. Und eigentlich eifere ich gerade nicht Gott nach und seinen Gedanken und das, was er vielleicht möchte für mein Leben, sondern ich eifere eigentlich diese Menschen gerade nach. Und es ist mit negativen Gefühlen behaftet. Es ist nicht so, dass ich sage, wow, das ist der beste Mensch, den ich je kenne und das ist mein super Vorbild, sondern es ist negativ behaftet. Und ich glaube, diese Eifersucht und so, die ist oft negativ behaftet. Aber ich konzentriere mich nur noch auf diesen Menschen und nicht mehr auf Gott. Und mir fällt es unglaublich schwer, dann Gottes Gedanken da hineinzubringen. Das ist ein richtiger Kampf. Aber ich glaube, es ist eben dieser Unterschied, ob ich dann es schaffe, wieder auf Gott zu schauen oder ob ich weiter diesen Menschen nacheifer. Und ich will nicht werden wie irgendein Mensch, ich will so werden wie Jesus, ich will so werden wie Gott. Und deswegen will ich auch ihm nacheifern. Und Jakobus hat eben ganz klare Worte darüber, über diese Art des Lebens. Und zwar sagt in Jakobus 3, Vers 15, eine solche Weisheit, also wenn ihr so lebt, kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Und Jakobus unterscheidet eben in seinem Abschnitt zwischen der Weisheit von oben, was sinnbildlich für den Himmel ist, also für Gott, die Weisheit Gottes, und eben diese Weisheit, die irdisch, seelisch und dämonisch ist. Diese drei Begriffe nennt er ganz eindeutig. Irdisch, seelisch und dämonisch. Und wir haben da auch eine Auflistung dafür, für diese drei Begriffe. Die Neu-Genfer Übersetzung umschreibt sie so ein bisschen, damit wir sie besser verstehen. Und ich will kurz was zu diesen drei Begriffen sagen. Diese Weisheit, die von Eifersucht und Selbstsucht geprägt ist, ist irdisch. Das bedeutet, sie ist gegenteilig zu dem, was eigentlich Gott ist. Sie hat keinen Einfluss vom Himmlischen, könnte man auch sagen. Und das ist dieser Begriff, den irdisch quasi bildet, diesen Gegensatz zu Gott, diesen Gegensatz zum Himmlischen. Und sie ist ganz ohne göttlichen Einfluss. Und dann ist sie seelisch. Und seelisch, da steht das Wort Psyche dahinter. Und wird auch ganz oft als Gegensatz für das Geistliche, also für den Pneumatos, also für den Heiligen Geist verwendet. Und das bedeutet, er sagt quasi, diese Weisheit ist ganz ungeistlich. Sie ist ganz seelisch. Und sie kommt, glaube ich, oder man könnte vielleicht auch sagen, sie ist ganz menschlich, weil sie aus unseren Menschen herauskommt. Und wir wissen als Menschen, unsere Grundprägung als Menschen ist eine Prägung gegen Gott. Sie ist eine Rebellion gegen Gott. Diese Prägung haben wir als Menschen von klein an. Sie wird durchbrochen durch Jesus. Dadurch werden wir geistlich, wie Paulus es schreibt. Aber es ist eben eine Einstellung, die verdreht ist, die sündig ist, die von Sünde beherrscht wird. Das sind so die Begriffe, die die Bibel verwendet. Das bedeutet, das ist eine Weisheit, die kommt natürlich aus uns Menschen heraus, weil wir eben Sünder sind, weil wir seelisch sind quasi. Und es ist aber nicht das, was Gott in uns machen will, sondern das ist ein alter Mensch, könnte man vielleicht auch sagen. Das ist eine alte Prägung. Und das ist nicht das, was Gott möchte, sondern er möchte was Neues in dir schaffen. Und das ist eigentlich vielleicht das Heftigste, er sagt, es ist dämonisch. Es ist teuflisch, könnte man vielleicht sagen. Und damit macht er einen ganz klaren Cut und ihr merkt schon, da ist eine Steigerung, so irdisch, seelisch, dämonisch. Und ich glaube, damit hat er die Leute schon ziemlich an den Kopf gestoßen, als er das gesagt hat, als er das geschrieben hat. Und stößt er vielleicht auch uns heute noch vor dem Kopf. Weil er sagt, dieses Handeln und dieses Denken kommt vom Bösen. Das ist das, was Satan will. Das ist das, was der Gegenspieler Gottes will. Das ist nicht das, was Gott will. Das ist was, was vielleicht der Teufel versucht, in unsere Gemeinschaften, unsere Gemeinde, in unsere Freundschaften hineinzubringen. Wo er zerstören will, wo er lügen möchte. Und ich glaube gerade, wenn wir hier in unserer Gemeinde, wenn wir hier in unserer Gemeinde dieser Art von Weisheit Platz machen, dann ist es vielleicht, und dann müssen wir uns manchmal eingestehen, dann lassen wir dem dämonischen vielleicht, dem teuflischen Denken hier Raum, wenn wir solche Entscheidungen dieser Weisheit treffen. Und wir wissen ganz genau, ich habe es am Anfang gesagt, woher wissen wir, dass wir dann denn Entscheidungen wirklich in Weisheit treffen, auch wenn wir darum bitten? Ich glaube schon, dass Gott uns helfen kann, weise Entscheidungen zu treffen, aber wir müssen einfach immer noch eingestehen, dass auch Mächte da sind in uns selbst als Menschen, als alter Mensch, die erneuert werden sollen, die uns auch immer wieder dazu treiben wollen, eben schlechte Entscheidungen zu treffen. Die eben diese andere Weisheit, diese irdisch-seelische, dämonische Weisheit eigentlich leben wollen. Und dass vielleicht auch Kräfte da sind, teuflische oder dämonische Kräfte, geistliche Kräfte, die uns dazu bringen wollen, diese schlechten Entscheidungen zu treffen. Und deswegen kann es vielleicht auch manchmal ein Kampf sein, gute Entscheidungen zu treffen. Aber auch deswegen müssen wir, glaube ich, genau wissen, was ist eine weise Entscheidung. Weil unsere Seele und unser Innerstes kann uns manchmal so reinlegen und kann uns vermitteln, hey, das ist eine gute Entscheidung und das ist ein guter Schritt, den du machst, aber eigentlich ist es nicht ein guter Schritt. Und es ist nicht so, dass wir immer aus uns heraus mit einem guten Gefühl wissen, was die richtige Entscheidung ist. Das Einzige, woran wir prüfen können, ob Sachen gute Entscheidungen sind, ist die Bibel. Weil sie ist nämlich das einzig Objektive, was wir von Gott haben. Und deswegen müssen wir wissen, was macht diese Weisheit aus. Und Jakobus schreibt auch, und daran erkennen wir auch, welche Weisheit wir leben, was denn die Folge von dieser Weisheit, von dieser irdischen Weisheit ist. Und zwar sagt er in Jakobus 3, Vers 16, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, also wieder diese beiden Begriffe, Selos und Erythea, da ist Unordnung und jede böse Praktik oder jede böse Praktiken. Also die faule Praxis, könnte man auch sagen. Also da wird auch das Wort Phaulos verwendet. Böse Praktiken, schlechte Praktiken. Da gehen wir schlecht miteinander um. Da passiert Unordnung. Da fühlt man sich vielleicht nicht mehr sicher. Und Leute, ich muss es ansprechen, weil es ist ein Elefant im Raum. Wir in unserer Gemeinde haben ja gerade nicht unbedingt gerade die ordentlichste Zeit. Und wir sind gerade nicht unbedingt davon geprägt, dass wir immer die besten Praktiken hier haben. Und es ist gut, das vielleicht zu sehen. Und es ist gut, diese Bibelstelle zu lesen und zu lesen, aha, okay, Eifersucht und Eigennutz führt zu Unordnung und bösen Praktiken. Ah ja, okay, das erkenne ich wieder. Und ich glaube, was Gott heute nicht mit uns machen will, ist sagen, Leute, ihr seid total irdisch, total seelisch, ihr könnt gleich aufhören. Das will er, glaube ich, nicht machen. Gott und Jesus sprechen manchmal wunde Punkte oder Sünde an, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns zur Umkehr zu bewegen, um uns selbst zu prüfen, um zu sagen, Leute, da müsst ihr umdenken. Ich will, dass es gut weitergeht mit der Gemeinde. Ich will, dass es gut weitergeht, dass es mit deinem Leben gut weitergeht. Ich will das Beste dafür. Also schauen wir uns das zusammen an und Leute, ihr müsst umkehren. Das ist das, was Gott sagt. Und ich glaube auch, dass er uns das als Gemeinde auch vielleicht sagt, mit genau dieser Bibelstelle, wo er sagt, Leute, lasst uns da zusammen draufschauen. lass uns, gib Gott die Chance, mal in dein Herz zu schauen und zu sagen, Gott, zeig mir das. Zeig mir, wo ich vielleicht selber Eifersucht und Eigennutz habe. Ich möchte umkehren, ich möchte es anders machen. Ich möchte in Zukunft bessere Entscheidungen treffen. Und lasst uns dieses Angebot annehmen. Es ist ein Angebot. Und wir dürfen freudig umkehren zu Gott. Es ist eine Chance. Es ist eine Chance für uns. Es ist eine Chance für unsere Gemeinde. Es ist eine Chance für unsere Stadt. Es sind so viele Chancen. Und es ist leider so, dass wir eben nicht nur für unsere göttliche Weisheit, für unsere Sanftmut bekannt sind, sondern auch vielleicht manchmal für die ein oder andere doofe Gemeindeversammlung, und wo man sich dann vielleicht fragt, sind das eigentlich Christen? Da geht es ja irgendwie zu, wie sonst auch. Und das ist schon nicht so gut, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders ausdrücken will. So als der Tobi, der das so gesagt hat. Aber ja. Und wir dürfen nicht nur mit dem Finger auf andere zeigen. Also ich bin nicht hier, um mit dem Finger auf euch zu zeigen. Ich muss mich selber da ja auch damit prüfen. Ich sitze genauso wie ihr da im Boot. Und vielleicht prüfst du das für dich und sagst, es passt alles und vor Gott habe ich da kein schlechtes Gewissen. Dann super, dann ist es super. Aber es geht darum, dass wir uns Gott wieder zuwenden und dass wir unseren Blick auf ihn wenden. Und das ist der nächste Satz, den ich euch mitgeben will. Unser Blick muss auf Gott sein. Sonst gehen wir, glaube ich, schlecht miteinander um. Und ich will euch jetzt zum Ende noch mitgeben, was dieser Blick auf Gott ist, was wir sehen, wenn wir Gott anschauen, damit wir besser miteinander umgehen können. Also unser Blick muss auf Gott sein. Und eben, und das will ich hier noch hinzufügen, unser Blick darf eben nicht auf anderen Menschen sein, was sie tun, was sie vielleicht gut machen, was sie falsch machen und so weiter und so fort. Und es darf nicht sein, worüber wir eifern, sondern wir sollen über Gott eifern. Und auch nicht der Erfolg unserer Gemeinde soll unser Blick sein, oder was andere wollen oder mein eigener Platz da drin, sondern Gott und was er getan hat, soll unser Blick sein. Okay, dann lasst uns mal drauf schauen, was Jakobus schreibt über diese Weisheit von oben. Er gibt uns eine ganz lange Liste, an der wir uns prüfen können. Das ist genial. Und zwar in Jakobus 3, Vers 17. Da steht, die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig. Dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Ich glaube, das ist ein richtig guter Bibelvers zum Auswendiglernen. Richtig gut. Und wir sind leider keine Griechen. Aber Jakobus hat es den Griechen leicht gemacht. Können wir auf die nächste Folie schauen. Ich habe mal all diese Begriffe mitgebracht. Weisheit ist eben rein oder heilig. Also wir reden hier von einem rituellen Reinheit. Also von Gott ist ganz anders wie wir Menschen. Alles, was wir auf der Erde haben, Gott ist so völlig heilig anders. Das ist dieses heilig rein. Friedfertig, nachgiebig, belehrbar, voller Barmen, gute Früchte, unparteiisch, ohne Heuchelei. Und ich habe euch nur mal dahinter, das ist einfach nur eine Schönheit der Bibel, die ich euch hier zeige, und der Schreiber. Er hat das so rhythmisch angeordnet. Ich glaube, er wollte auch, dass die Leute das auswendig können. Und alle Begriffe, also die ersten vier Begriffe, Eirenikos, Epikes, Eupathes und Eleos, beginnen alle mit E. Und alle hören in einem Genitiv auf, im Urtext. Und man kann das so richtig, wahrscheinlich, wenn man besser Griechisch kann wie ich will es auch nicht demonstrieren, aber dann kann man das so richtig schön im Rhythmus sagen. Und die letzten sind dann auch Agathos und Adiakritos wieder und Anhypokritos, das kennen wir vielleicht von Hypocrite, also Hypokritos, Und er sagt eben, sei kein Hypocrite, sei kein Heuchler, sondern sei ohne Heuchelei. Deswegen das A da vorne. Genau, aber ich glaube, das sind so Dinge, die Gott uns mitgibt, wo wir sagen können, hey, wenn ihr eine Entscheidung habt, dann prüft, ist die Entscheidung friedfertig? Schafft sie Frieden unter den Menschen, in deiner Gemeinschaft, in deinem Leben? Ist es vielleicht eine Entscheidung, wo du nachgeben musst? Ist es vielleicht eine Entscheidung, wo du sagen musst, okay, ich muss da belehrbarer sein? Ich darf da nicht so sehr auf das verharren, was ich glaube, sondern ich muss mir mal was sagen lassen. Ist es eine Entscheidung, die voller Erbarmen ist, die den anderen sieht, den anderen die Lasten abnimmt? Ist es eine unparteiische Entscheidung? Oder entscheide ich da jetzt was, weil ich mich abgrenzen will, weil ich meine Partei stärken will, meine Meinung stärken will? Und ist sie auch ohne Heuchelei? Kann ich das mit aufrichtigem Herzen tun? Und diese guten Früchte, das ist sozusagen auch der Gegenteil zu dem, was er davor sagt. Er sagt davor, da kommen böse Praktiken daraus, böse Praxis. Und ist es eben eine gute Frucht, die dabei herauskommt? Sind es gute Werke, die dabei herauskommen? Und ich glaube, wir können diese Begriffe auf viele Sachen anwenden. Das sind auch so ein bisschen Charaktereigenschaften. Also bin ich friedfertig, bin ich nachgiebig, bin ich belehrbar, bin ich voller Barm, bin ich unparteiisch, bin ich ohne Heuchelei. Es sind auch Charaktereigenschaften. Und wahrscheinlich hatte er Jesus im Kopf. Und wir können das, glaube ich, auf vieles anwenden. Zum Beispiel auch bei Finanzen. Wir können ja zum Beispiel bei Finanzen uns überlegen, wenn ich jetzt überlege, was ich mit meinem Geld mache, bin ich da voll Erbarmen? Oder habe ich vielleicht ein hartes Herz? Bin ich so, dass ich sage, ja, ich will mein Geld verwenden, um sanftmütig zu sein, also um Leuten Lasten abzunehmen? Kann man sich zum Beispiel fragen. Ich weiß nicht, was es dann für dein Leben bedeutet, kann ich dir nicht sagen, kenne deine Finanzen nicht. Aber das ist eine Frage, die man sich einfach mal stellen kann, wo man mit Gott mal drüber beten kann. Und Jesus sagt auch ganz viel zu Finanzen, aber darum geht es heute auch gar nicht. Aber das ist die göttliche Weisheit. Und diese göttliche Weisheit, die zeigt sich dadurch, dass man Frieden schafft. Die zeigt sich dadurch, dass man Nächstenliebe übt. Und wenn wir in das Buch der Weisheit schauen, in die Sprüche, dann ist das, was uns immer wieder auch begegnet. Zum Beispiel spricht, genauso wie Jakobus, auch das Buch der Sprüche immer wieder darüber, dass wir unsere Zunge bändigen sollen. Wir sollen nicht viel reden. Da, wo viele Worte sind, da ist auch Sünde, sagt die Bibel ganz klar. Also halt lieber mal weniger sagen, lieber mal nachgeben, lieber mal belehrbar sein, statt die ganze Zeit dagegen zu feuern. Lest Jakobus 3, die ersten 12 Verse, er macht da super, super Text darüber. Oder weise ist auch, den Begierden und Versuchungen zu widerstehen. Zu sagen, okay, da sind in meiner Seele sind da Dinge, die mich immer wieder versuchen, auch zum Bösen zu treiben, und ich widerstehe dem. Das ist auch Weisheit, dem zu widerstehen, das Richtige zu machen. Darüber spricht auch Sprüche immer wieder. Darüber spricht auch, oh Wunder, Jakobus, erstes Kapitel. Das ist wie Überschriften, die er setzt über all diese Dinge. Und ganz zuletzt schauen wir auf Jesus, um wirkliche Weisheit zu erkennen. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Gott ist als Jesus auf diese Erde gekommen und er hat die Weisheit der Menschen zu Torheit oder zu Dummheit gemacht, das verstehen wir besser wahrscheinlich, zu Dummheit gemacht. Und für die Menschen ist das, was Gott in Jesus getan hat, wie Dummheit. Wie er lässt sich ans Kreuz schlagen. Was ist das für ein Retter? Der stellt sich nicht hin und verteidigt sich gegen die Römer, die sein Land einnehmen, sondern er lässt sich ans Kreuz schlagen von ihnen. Das ist wie Dummheit. Und manchmal fühlen sich solche Entscheidungen für uns auch wie Dummheit an. Ja, wie? Der hat mich angegriffen. Wie soll nachgeben? Ich soll das einfach an mir ergehen lassen. Das ist manchmal wie Dummheit. Als würden wir was aus der Hand geben. Aber das ist dieses Vorbild, das wir bei Jesus finden. Und Jesus wird nicht umsonst als Weisheit personifiziert. Also er wird oft gesagt, dass Jesus die Weisheit in Person war. Und Jesus nimmt die Last von Leuten. Jesus hat bedingungslos und kompromisslos seinen Nächsten geliebt, egal wie sehr er Feind war für ihn, egal was sie ihm angetan haben. Und sie haben ihn gekreuzigt und er hat zu ihnen gesagt, oder er hat noch gesagt, vergib ihnen ihre Sünden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat sich nicht profiliert und geschaut, was ist mit meiner Person, was ist mit meinem Image. Das war ihm, glaube ich, nicht so wichtig. Er hat sich hingegeben als Diener. Er hat sich für dich hingegeben, um dich von deinen Fehlern zu befreien. Und damit du leben kannst und nicht verloren gehst. Diese Weisheit Gottes ist bei Jesus ganz klar sichtbar geworden. Und Jesus hat diese Weisheit ganz radikal gelebt. Und deswegen können wir auf ihn schauen, wenn wir Weisheit leben wollen, wenn wir Weisheit lernen wollen. Gut, jetzt können wir einmal durchatmen. Jakobus hat uns ziemlich viel über Weisheit gesagt. Ich hoffe, das eine oder andere hat euch heute angesprochen, hat Gott vielleicht einen Finger auf Sachen gelegt. Weil es ist eine Chance. Leute, Jakobus hat hier ganz klare Worte, Gott hat hier ganz klare Worte für uns. Aber es ist eine Chance für uns. Wir müssen es als Chance sehen, immer mehr und immer besser weise Entscheidungen zu treffen. Und ich will am Ende, und dann gehen wir zusammen weiter, heute im Gottesdienst, will ich nochmal diesen Bibelvers nochmal in übertragenen Worten euch vorlesen. Ich habe ihn einfach umschrieben, es ist nicht eine gute Übersetzung, es ist eine übertragene Übersetzung, aber da kommt vielleicht noch ein bisschen mehr rüber, was Jakobus uns zusammenfassend sagen möchte. Ihr wollt Menschen sein, die so leben, wie es Gott gefällt, dann zeigt es dadurch, wie ihr lebt. Dadurch, dass ihr den Menschen mit ihren Sorgen helft und ihnen nicht noch weiter Mühe bereitet. Wenn ihr aber euren Fokus darauf richtet, zu bekommen, was andere haben und dabei nur für euch und eure Meinung kämpft, dann seid nicht überheblich, denn wer sich so verhält, der ist gegen Gott. Das ist kein Verhalten, das von Gott kommt, sondern es kommt von deiner Prägung, von deiner Rebellion gegen Gott. Sie kommt vom Bösen und vom Teufel selbst. Wer seinen Fokus bei Menschen hat und ihnen nacheifert, wer versucht, sich von ihnen abzugrenzen und sich selbst zu profilieren, der bringt Unordnung in Gemeinschaften, Freundschaften und Gemeinde. Der wird bösen und schlechten Umgang mit anderen Menschen haben. Wer sich aber verhält, wie Gott es gefällt, der ist heilig und rein von solchen Motivationen. Er will Frieden schaffen, er ist freundlich, er ist bereit, sich etwas sagen zu lassen, er vergibt Fehler, er bringt Gutes hervor, er ist unparteiisch, er spielt nichts vor, sondern ist authentisch. Wer so handelt, ist wirklich weise. Solche Menschen säen Frieden und dieser Frieden kann vor Gott bestehen. Amen.